Deutschlandfunk Kultur heute.
Albertus Magnus gilt als Mitbegründer der christlichen Aristotelik. Weil er auch in Köln lehrte, trägt die Kölner Universität den Namen des Gelehrten und bezieht sich damit auch auf dessen Werte. Die seien unvereinbar mit einer politischen Haltung, die einseitig auf den Nahostkonflikt blicke. So begründete die Hochschule vor wenigen Tagen jedenfalls die Ausladung der US-Philosophin Nancy Fraser. Fraser hatte den schon im vergangenen November veröffentlichten offenen Brief mit dem Titel Philosophy for Palestine unterschrieben. Darin weisen die Unterzeichnenden Israel eine Mitverantwortung für den Angriff der Hamas zu. Nach der Ausladung Frasers, wir haben in diesem Programm mehrfach darüber berichtet, kritisierten etwa 20 deutsche Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Reaktion der Kölner Universität. Die Ausladung sei ein weiterer Versuch, die wissenschaftliche Diskussion zu Israel und Palästina einzuschränken. Ich habe vor der Sendung mit der Philosophin Eva von Redeker über diese Stellungnahme gesprochen, die von ihr mit unterzeichnet worden ist. Sie hat viel über Hannah Arendt geforscht und in ihrem Buch Bleibefreiheit definiert sie den Freiheitsbegriff zeitlich um. Dementsprechend begreift sie Freiheit als Möglichkeit, an einem Ort zu bleiben. Und an Eva von Redeker ging zunächst die Frage: Warum halten Sie die Reaktion der Kölner Universität für nicht gerechtfertigt und wenig maßvoll, möchte man ja fast sagen?
Ich finde diese Vermischung einer politischen Kontroverse mit einer universitären Einladung ganz problematisch. Ich glaube, wenn eine Regierung, was ja ihre Aufgabe ist, außenpolitische Linie und auch eine kulturpolitische Linie festlegt, dann kann sie die nicht zum Maßstab machen, was in der wissenschaftlichen Diskussion stattzufinden hat. Und vor allem, weil es in dem Fall ja so ist, dass eine Denkerin, die für ihre Expertise in der Sozialphilosophie eingeladen wird, für eine sehr weit davon abseits liegende politische Meinung ausgeladen wird. Und ich glaube, das zerstört die Art von Austausch, die wir in der Demokratie brauchen.
Das heißt, wir haben es hier eindeutig mit Cancel Culture zu tun?
Cancel Culture wird ja oft gesagt, wenn vor Ort Studierende, Kollegen, Publikumsmitglieder sich über Äußerungen empören. Ich hätte es vollkommen in Ordnung gefunden, wenn in Nancy Frasers Seminaren dann Kollegen sich äußern oder Sachen problematisiert würden. Aber zu sagen, es gibt hier eine Position der Institution, die ja in eins geht mit einer bestimmten Vorstellung von Staatsräson Deutschlands, sozusagen der Versuch, ganz klar zu definieren, was vorab, bevor das Gespräch überhaupt stattfindet, was akzeptabel ist und was nicht. Das halte ich für im Grunde sehr hilflose Geste und für einen schwerwiegenden Eingriff in die akademische Freiheit.
Das heißt, Sie sehen deutsche Universitäten und Hochschulen in Gefahr?
Ja, und ich glaube, das ist auch bereits Fakt, dass viele Kollegen aus dem Ausland mit großer Sorge darauf schauen, wie wir gewissermaßen versuchen, hier den Diskurs enger zu halten, was ja auch dazu führt, dass man gar nicht mehr weiß, mit welchen Gründen man eigentlich die eigene Meinung hat. Und ich finde es interessant, dass man schon an der Begründung der Uni Köln für die Ausladung sieht, dass sie die Gegenposition schlecht kennt. Denn da steht, und das ist einfach sachlich falsch, dass dieser Brief, den Nancy Fraser unterzeichnet hat, und von dem ich jetzt auch nicht so viel halte, Philosophy for Palestine, dass der Israel das Existenzrecht abspreche, indem er Israel als ethnisch-suprematistischen Staat bezeichnet. Also als einen Staat, der einer bestimmten Ethnie die Vorherrschaft geben will. Und sehen Sie, das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Man sagt, dass eine bestimmte Verfassung dieses Staats problematisch ist. Man sagt aber nicht, dass es diesen Staat nicht geben soll. Man sieht da schon so eine Art Kurzschlusslogik, die ja versucht, komplexe Diskussionen in so eine Art Ankreuztest zu überführen. Das scheint mir ein falscher Weg.
Nancy Fraser hat ja im österreichischen Standard ihre Position ausführlich begründet. Darin spricht sie von einem philosemitischen McCarthyismus. Mhm. Und der sei vor allem in Deutschland anzutreffen. Und sie meint damit, Intellektuelle, die an Israel Kritik üben, machen sich direkt verdächtig, sich antisemitisch zu verhalten. Lässt sich denn der Mechanismus der damaligen McCarthy-Hexenjagd wirklich übertragen auf die aktuellen Konflikte? Oder hinkt dieser Vergleich?
Ja, das ist ja eine Formulierung, die zum Beispiel Susan Neiman geprägt hat. Ich finde immer diese Analogie-Kurzschlüsse, also ein Phänomen, was es schon mal gab, als Anhaltspunkt zu nehmen, nicht wahr? Also McCarthyismus aus den 50er Jahren in den USA, finde ich eigentlich meistens fehlgehen, denn im McCarthyismus der 50er in den USA wurden immerhin wirklich Kommunisten, also sollten Kommunisten verfolgt werden, und manche derjenigen, die das traf, waren auch wirklich Kommunisten. In dem Fall gibt es ja das Phantasma oder die Unterstellung, gerade gegenüber progressiven jüdischen, oft auch israelischen Intellektuellen, dass sie antisemitisch seien. Und das, ich meine, das ist natürlich ein gravierender Vorwurf, wenn das so wäre, wäre das ernstzunehmend. Aber das ist sozusagen nochmal eine Umdrehung erstaunlicher. Und ich, sicherlich, all diese Diskussionen muss man führen, aber ich finde es ausgesprochen besorgniserregend, wenn die Breite und Lebendigkeit der innerjüdischen Debatte ausgerechnet in Deutschland nicht mehr abgebildet werden kann.
Was meinen Sie denn, welche Konsequenzen wird die Ausladung Nancy Frasers in der internationalen intellektuellen Szene haben?
Ja, also ich habe die letzten Wochen und Monate oft damit verbracht, Kolleginnen zu sagen, dass es alles nicht ganz so schlimm sei und schon auch verschiedene Positionen gebe. Und naja, ich muss sagen, mir gehen das ein bisschen die Argumente aus. Also was mich erreicht, sind schon sehr erstaunte und entsetzte Rückfragen und auch eine gewisse Fassungslosigkeit.
Ja, Sie haben ja gerade von einem großen Unverständnis auch gesprochen. Haben sich die Geisteswissenschaften in Deutschland in den vergangenen Jahren zu wenig mit diesen Fragen auch zur Definition von Antisemitismus auseinandergesetzt?
Ich arbeite ja vor allem jetzt ja auch gar nicht mehr an der Uni, aber während ich an der Uni arbeitete, in der Frankfurter Schule, und da ist Antisemitismus immer ein Thema im Erbe Adornos und in der Nachfolge dieser ganzen Reflexion. Es gibt nur, glaube ich, ein relatives Befremden an der Vorstellung, dass man mit einer kurzen, knappen Definition dem Phänomen gerecht wird. Also Hannah Arendt, mit der ich mich ja auch viel auseinandergesetzt habe, und eben auch Adorno und Horkheimer, wissen Sie, die haben Theorien des Antisemitismus. Das sind komplexe Vorstellungen davon, welches Unbehagen an modernen Gesellschaften sich in der Projektion auf Jüdinnen und Juden dann auch wirklich eliminatorisch entlädt. Also es ist ja ein Vorurteil, was nicht einfach nur eine Abwertung einer bestimmten Menschengruppe betrifft, was meiner Meinung nach auch als Definition zu kurz greift. Wie das insgesamt ist, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Das müsste man jetzt mal studieren. Und es ist auch die Frage, woran man das misst, ob man sich zu wenig damit beschäftigt. Ich habe den Eindruck nicht.
Sie wollen also, ja auch in Ihrer Forschung Antworten finden, zum Beispiel auf die Frage, wie ein neues Verständnis von Revolution aussehen könnte. Lässt sich das auf den aktuellen Konflikt in Israel und Palästina übertragen? Also wäre auch hier zur Befriedung ein neu gedachter, radikaler gesellschaftlicher Wandel vonnöten?
Ich maß mir nun wahrhaftig nicht an, mit meinen Büchern solche tiefgreifenden Probleme lösen zu können. Aber ich habe schon in den letzten Monaten immer mal gedacht, dass gerade der Begriff, der im Zentrum des letzten Buchs steht, also die Bleibefreiheit, erstaunlich tragfähig ist, weil es eben eine Vorstellung davon ist, dass Menschen das Recht haben müssen, an einem Ort bleiben und frei bleiben zu können. Und dass das ein Recht ist, was wir allen Konfliktparteien, allen beteiligten AkteurInnen zugestehen müssen. Dass wir eben nicht Seiten wählen müssen und sagen, entweder gehört das Land den einen oder den anderen, sondern dass Wege der Koexistenz, sei es in einer Zwei- oder Einstaatenlösung, ich glaube, das steht mir wirklich nicht an, das zu entscheiden, gefunden werden müssen, die allen eine Bleibefreiheit ermöglichen. Und sowohl das antisemitische Massaker der Hamas, wie auch jetzt schon seit einem halben Jahr die Kriegsführung mit sehr, sehr hohen zivilen Opferzahlen, sind eben die genaue Negation jeder Bleibefreiheit.
Wie kommen wir denn jetzt aus diesem diskursiven Dilemma wieder raus?
Also ich grübel darüber natürlich auch. Ich glaube, dass wir gut daran tun, den Raum sehr weit zu halten, dass wir also arbeiten müssen, ja, an so Toolkits, wie man erkennt, was diskriminierende, was ja hassgeladene Äußerungen sind und denen spezifisch entgegentritt in den eigentlichen Gesprächen. Diese Idee, dass man so eine Säuberung von Personen machen kann, die irgendwann mal, also wenn man ihre Akte durchgeht gewissermaßen, sich irgendwo heikel und problematisch geäußert haben, das scheint mir ein Weg zu sein, den wir nicht weiter fortführen sollten hier in der Debatte. Diese Richtung scheint mir fehl zu gehen, ja.
Sagt die Philosophin Eva von Redeker über die Ausladung der amerikanischen Philosophin Nancy Fraser.